Alles außergewöhnlich, der Podcast, der sich in keiner Schublade wohlfühlt. Mit meinen Gästen spreche ich über das Leben in all seinen Facetten und Schattierungen. Lasst euch drauf ein, ihr werdet positiv überrascht sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles außergewöhnlich. Ich spreche heute mit Ingo Wolfgarten, einem wahren Tastenvirtuosen und Sänger bei Alte Bekannte. Hallo Ingo.
Hallo Anita.
Ja, du. Du hast ja nun schon die Tasten geschwungen für wen eigentlich? Gregor Meile? Michael Patrick Kelly?
Ja, die Kelly Family, da war ich mal Vertretung. Für Gregor habe ich halt lange gespielt, 2006 habe ich mal ein Jahr Pause gemacht von meinem Move, 2007 ging das los und da ist er dann relativ schnell in dieses Casting bei Stefan Raab gekommen. Wie hieß diese unsägliche Sendung noch? SSD, SDSS, keine Ahnung, hatte so einen ellenlangen Buchstabencode, wo er den zweiten Platz gemacht hat und seitdem habe ich mit ihm gespielt und war 2014, war er dann bei Sing Mein Song. Und in der Zeit war ich mal für ein paar Jobs bei der Kelly Family, die so ein Weihnachtskonzert in Frankfurt in der Jahrhunderthalle gemacht haben. Das war sehr lustig. Für mich war das sehr spannend, weil ich die Kelly Family schon von Kind an kenne. Wir hatten als Kinder eine Kassette von denen. Und dann auf der Bühne zu stehen, genau die Songs zu spielen, war ein sehr lustiger Effekt.
Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie alle immer erzählt haben, ja, die Kellys, die sitzen halt in Hannover in der Passerelle und singen dort. Also... Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt sind die heute? Also hier, die müssten ja irgendwie, ja.
Kommt drauf an, von wo du zählst und wen du alles mit dazu zählst.
Also,
ich glaube, die haben alle Alter durch.
Alle Alter durch. Also ich meine jetzt halt eher hier den Michael und wie heißt seine Schwester?
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, eben, genau.
Aber ich glaube, die sind ähnlich alt wie ich, müssten die sein. Ja klar, weil ich die ja als Kind auf Kassette hatte und dann waren die ungefähr genauso alt wie ich. Also wenn die alle irgendwo um die 50 rumtingeln.
Aha, also dann sind die tatsächlich irgendwie so alt wie du oder ich oder irgendwie so. Also bin ja auch nur, glaube ich, 2-3 Jahre jünger als du. Also von daher...
Also die haben ja eine riesen Range. Also ich habe bei dem Weihnachtskonzert, da war der älteste Bruder mit dabei. Ich glaube, der ist mittlerweile gestorben. Ich weiß es nicht genau. Zwei ältere Schwestern, die müssten jetzt die 60 irgendwie geknackt haben, nehme ich mal an. Und ab da geht's ja abwärts. Also, keine Ahnung, es sind viele und ich weiß nicht, wie alt sie sind.
Verstehe. Das heißt, du hast mit denen gar nicht regelmäßig gespielt?
Nein. Die haben ja auch relativ unregelmäßige Projekte. Es war halt ein Projekt, wo ich dabei war, weil die so eine sehr typische Kelly Family, so eine Besetzung hatten mit einem türkischen Bassisten, einem kanadischen Geiger, einem indischen Keyboarder und einem marokkanischen Perkussionisten. Und der indische Keyboarder wollte für Weihnachten nach Hause. Und dann habe ich da eben ein paar Shows gespielt.
Ah, okay.
Ja.
Und wie kamst du dann eigentlich, weil das weiß ich tatsächlich nicht mehr so wirklich, wie kamst du dann eigentlich dazu, Sänger bei Alte Bekannte zu werden?
Oh, ich habe Musik studiert in Köln und da war in meinem Semester Clemens T. Winkel, der mit in der Wise Guys Urbesetzung war.
Ja.
Und darüber habe ich dann eben den ganzen Anfang der Wise Guys mitbekommen. Da ging es ja dann ganz langsam los. Die hatten erste Auftritte einmal in der Mensa von der Musikhochschule und dann hatten die einen ersten Auftritt in so einem, das war irgendeine Schulaula. Hatten die gerade alle meine Entchen aufgenommen. Und das haben wir halt alles mitgekriegt. Das war halt so ein Riesenhype damals. Und es war einfach immer sehr schön, das mitzukriegen über den Clemens. Und dann habe ich den Dan kennengelernt und den Eddie und den Sari. Und habe so diesen ganzen Anfang mitbekommen. Und Dan und ich, wir hatten immer so eine gegenseitige Faszination aneinander. Der Dan, klar, ist halt sowieso ein interessanter Künstler, der einfach einen unglaublich kreativen Output hat. Und ich habe eher so eine bodenständige Art, die er, glaube ich, an mir sehr zu schätzen gewusst hat. Und dann hat er mal irgendwann, stand er mit dem Eddie bei mir vor der Tür und sagte, hier, wir brauchen mal jemanden, der neue Arrangements schreibt, dass wir mal eine andere Farbe reinkriegen. Und dann habe ich zwei Arrangements für die geschrieben. Das eine war Powerfrau, das andere war, habe ich vergessen,
Der
ist nicht so
Dialog
lange her.
war es.
Dialog, genau.
Zudem kann ich dir noch eine Geschichte erzählen. Ja, weiter.
Okay, dann habe ich das, habe ich ein Songbook für die mal gesetzt, also die Noten gesetzt. Und waren irgendwie sind wir immer umeinander rumgetingelt. Aber es gab halt nie, ich war immer Sänger, aber A cappella kam nicht in meinen Sinn, dass ich das jemals machen werde, weil ich mich halt mehr als Keyboarder als als Sänger gefühlt habe.
Okay.
Und als dann klar, also ich habe dann die letzten Kinderplatten zwischen Eddie und Dan produziert, zwei Stück. Oder war es nur noch eine? Ich weiß nicht mehr genau. Und als dann klar war, dass der Eddie rausgeht, haben wir mal kurz überlegt, ob ich eventuell für den Eddie einsteige. Da gab es so ein kurzes Vorstellungsgespräch, wo wir nochmal da zusammengesessen haben. Und dann kam aber eben die Entscheidung, nee, wir hören ganz auf. Und daraufhin hat der Dan sich dann eben mit Nils und mir und dem Björn zusammengesetzt. Und dann wollten wir halt weitermachen. Haben nochmal kurz gesucht, ob wir eventuell eher eine Band aufmachen mit Dan, aber das ging dann relativ schnell, weil die Entscheidung klar gemacht, eine A-Cappella-Gruppe, die sich die Nachfolgeband der Wise Guys nennt. Und haben dann sehr schnell noch den Clemens gecastet. Was extrem lustig war, weil der Clemens viel mehr A-Cappella-Erfahrung hat als ich.
Okay.
Ich saß aber quasi in der Jury zwischen Dan und mir. Das war so unausgesprochen klar, dass wir zusammenarbeiten wollen. Und ich konnte dann über den Clemens entscheiden, hopp oder top. Was sehr lustig war. Weil der wirklich viel mehr Erfahrung hat. Der hat ja schon Intermezzo gemacht vorher und ist ja selber als Gesangsdozent in Arnheim an der Hochschule gewesen. Das war sehr lustig.
Ja, das glaube ich. Das also. Ja, so kommt man manchmal zu Jobs, ne? Also.
Ja.
Ich habe das jetzt im Moment auch. Ich darf jetzt morgen Einzelförderung in Brailleschrift und ein bisschen Computeranwendung, was den Excel, was den Windows-Rechner, also diesen Taschenrechner, wenn man so will, on board hat. Darf ich morgen auch 3 Stunden machen? Habe ich noch nie gemacht im Leben.
Taschenrechner, was für ein Taschenrechner?
Also diesen Rechner, wenn du unter Windows jetzt, also diesen Kalkulator nennt man ihn, glaube ich, auch.
Achso, ja, also die Software-Taschenrechner in Microsoft.
Ja, genau.
Wie man die mit Breitschrift
Bedient.
benutzt.
Genau.
Achso.
Also ich darf morgen mit jemandem Breitschrift lesen und dann halt eben diese Bedienung von diesem Rechner üben. Ja.
Für mich als Musiker wäre es tatsächlich mal eine Faszination, mich da reinzuknien. Aber der Bedarf ist leider viel zu gering und ich kenne auch viel zu wenig Blinde, dass ich mich mit Brailleschrift mal auseinandersetzen würde. Aber es ist halt gerade für mich als Pianist ist schon eine Faszination, über die Finger lesen zu können.
Ja, das müssen wir dann mal machen, ne? Muss mal kommen und dann machen wir
Hast du da lange für gebraucht, um das zu lernen? Also, du bist von Geburt an blind, ne?
Ich bin von Geburt an blind und habe, wie lange habe ich denn gebraucht? Boah, rückblickend, lass mich lügen.
Ja gut, du musst es ja dann das wie normales Lesen lernen wahrscheinlich.
Ja, ich denke schon. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt länger als jetzt durch, also wenn ich jetzt Kinder in der ersten Klasse nehmen, ob ich da länger oder ich glaube, das läuft, das ist, glaube ich, ähnlich vom
denke ich
Lesen
auch.
lernen.
Mich hätte jetzt mal interessiert, wenn du eine Umstellung gemacht hättest, wie lange du gebraucht hättest, um das neu zu lernen, wenn du schon vorher gelesen hättest.
Boah, also ich kriege das jetzt halt nur von den Rehabilitanten hier mit. Die lernen innerhalb eines Jahres in der sogenannten Grundreha die komplette Brailleschrift, allerdings nicht die sogenannte Kursschrift. Und die ersten Anfänge vom Computer, also die haben ganz schön zu tun. Also die Blindenschrift, also die Brailleschrift, die ist ja, man kann sagen, die ist unterteilt. Also einmal hast du die ganz normale ausgeschriebene Vollschrift, sage ich mal. Also wobei wir was ganz Praktisches haben. Wir haben diese Buchstaben wie oder halt diese Laute wie CH, SCH, IE in einem Buchstaben.
Das ergibt Sinn.
Und ja, und somit muss ich mich gar nicht abplagen mit ich mit 3 Buchstaben, sondern ich bin mit ich mit 2 Buchstaben fertig.
Wenn du jetzt noch ich als Kölner schaffst, das SCHCA-Problem auseinanderzubringen, dann lerne ich auch Breitschrift.
Wenn ich das jetzt aber in Kurzschrift schreibe, habe ich nur noch ein Zeichen und dann habe ich das Problem gar nicht mehr.
Ich, dich.
Ich, ja.
Hat mich der Clemens T. Winkel auf der Hochschule immer mit aufgezogen, weil ich eben Eifler bin und dem Kölschen sehr nah bei dem Wort Frischmilch.
Was für ein Ding?
Frischmilch.
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 Da.
Der Kölsche kriegt es halt nicht auf die Reihe. Der sagt, der merkt beim Anfang des Wortes schon, irgendwo ist da ein CH. Nicht, verdammt, das war falsch, jetzt mach ich's richtig. Milch. CH.
Nein, herrlich.
Schön. Aber der hilft die Breitschrift wahrscheinlich auch nicht bei.
Lustigerweise habe ich beim Erlernen dieser sogenannten Kurzschrift, also das ist, also da werden einfach Buchstaben noch weiter zusammengefasst, weil die Breitschrift ja an und für sich sehr, sehr kompakt ist, sage ich mal. Da hast du ja, ich würde mal sagen, ich meine bei Audible gesehen zu haben, Dans Buch hat 160 Seiten. Das wären dann ungefähr 200, 340 Seiten in Vollschrift und die Dimension auf Kurzschrift wäre dann vielleicht 250 oder so.
Okay,
also 160 Schwarzschriftseiten, also Schwarzdruckseiten sind dann ungefähr 250, 260 Punktschriftseiten.
Okay, ja, du brauchst halt ein bisschen mehr Platz.
Ich brauche wesentlich mehr Platz. Und wenn es da halt eben diese Kurzschrift nicht gäbe, dann, wie gesagt, dann hätte ich mal locker 360 Seiten für dieses eine Buch oder 300. 50, 360 Seiten.
Das heißt, du hast aber auch zu Hause so ein super cooles Ding am Computer, wo die, diese Plastiknupsis da rauskommen?
Ja, genau. Ja, genau.
Spannend.
Genau, und dann habe ich halt eben noch die Sprachausgabe, die mir dann den ganzen Tag ins Ohr quatscht.
Ich habe es gerade gehört, ich war sehr schnell eingestellt. So hatte ich das letztens bei einer Sprachnachricht, die ich aus irgendeinem Bug heraus nicht zurückstellen konnte. Da kriege ich Kopfschmerzen von.
Ja, das ist. Es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und das Schlimme ist, als musikalischer Mensch, man hat wirklich. Also, ich hatte extrem Probleme, muss ich sagen, als ich jetzt letztes Jahr mich wieder mit der Windows-Bedienung befasst habe und dessen Sprachausgabe. Ich bin so platt gewesen, weil ich dieses Maschinengewehr-Geblaber gar nicht mehr gewohnt war, weil die die Stimme von den Mac-Produkten, die ist halt deutlich hochwertiger.
Okay. Wenn du musikalische Menschen sagst, meinst du jetzt mich oder dich? Machst du
Musik? In dem Fall meine ich mich. Ja, was heißt Musik? Im Moment leidet das alles ein bisschen durch, dank Corona. Und eigentlich singe ich, wenn ich nicht gerade im Internat bin, bei uns im Kirchenchor. Und spiele halt so ein bisschen rudimentär Gitarre. Hab dann aber auch jahrelang in meiner Jugend im Spielmannszug bei uns, bei meinen Eltern im Heimatdorf gespielt.
Lyra?
Nee, Lyra habe ich nicht gespielt. Nein, Querflöte.
Es hat nicht die Lyra.
Nee.
Also diese kleine Piccolo-Tamburin, Tambukor.
Ja, die du meinst, die, nee, die Lyra ist ja dieses Glockenspiel, dieses.
Ach so. Dann hat mir das einer falsch erzählt. Ich habe mich da nicht so intensiv reingekniet. Ich dachte immer, das wäre die Lyra, die kleine Querflöte. Okay.
Nee, die kleine Querflöte, das ist ja, also wir haben dazu mal Pfeifen gesagt, aber das ist ja diese Piccolo-Querflöte.
Ja, das ist halt keine richtige Piccolo, weil die ja nochmal irgendwie die Löcher anders.
Ja, eben, das ist also das, ja, ich weiß gar nicht, wie man die wirklich fachmännisch nennt. Wir haben halt immer Pfeifen dazu gesagt. Aber du weißt, welche ich meine. Diese silbernen.
Ich bin erstaunt, weil wir haben beim Konzert schon mal darüber gesprochen, dass, wenn da dir ein Sinn fehlt, ich davon ausgehe, dass der Gehörsinn wesentlich besser funktioniert, sagt man ja allgemein Blinden nach. Und dann so eine Piccolo-Flöte, die ordentlich reinzieht, also die sind ja doch recht laut, die Dinger.
Ja.
Muss man mögen.
Ja, also wobei, wenn ich das jetzt in geschlossenen Räumen übe, ja, dann ist es natürlich schon arg fürs Gehör. Also was akustisch eine extreme Herausforderung immer war, das waren Festzelte.
Ja, die sind auch, da musst du auch nicht blind für sein, die sind auch mit normalen Augen und Ohren eine Herausforderung.
Weil, also da, ja, da verschiebt ja der Schall immer sonst wohin und dann kriege ich, und das Schlimme ist, je nach Dirigent, wenn die, funktioniert auch bei unserer Chorleiterin eigentlich ganz gut, wenn die in einem bestimmten Winkel zu mir steht, dann kriege ich irgendwann, wenn ich die Leute gut kenne, mit, wann die aufhören. Die bewegen sich dann irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise oder holen Luft. Und dann weiß ich, entweder es geht los oder sie hören auf.
Ah, ja,
Und
verstehe.
ganz schlimm ist es halt beim Spielmannszug immer gewesen, wenn die hören doch dann manchmal so unvermittelt auf.
Ja.
Ne? Und dann dieses Abreißen, also dieses mal eben so, dann, das war immer fies. Also da musste ich, das war immer so das Schlimmste, dass ich immer gedacht habe, hoffentlich spiele ich nicht noch ein Solo. Ich glaube, es ist mir relativ selten passiert.
So ein kleines, erbärmliches.
Ja,
Schön.
genau.
Oh ja, okay. Ich habe lange Karnevalssitzungen gespielt, deswegen ich kenne dieses Abreißen.
Ja, und das,
Wir haben dann.
ja, ne, also, oh, ich habe das gehasst.
Ja, wir mussten halt immer die einzelnen Büttenredner und Bands rein und raus spielen mit irgendeinem Büttenmarsch. Man wird halt auch einfach abgerissen und wenn du da nicht aufpasst oder eben den Tusch versemmelst, weil du gerade mal nicht hingeguckt hast,
Ja
führt das
klar,
zu
dann.
allgemeinem Gelächter.
Ja klar, dann. Und du
Genau.
denkst,
Genau.
sehr nett.
Genau.
Oh je, jetzt haben wir uns schon verzettelt. Siehst du, geht das? Wo waren wir eigentlich? Ach so, bei Alte Bekannte.
Ach so, genau.
Ja, du hast dann also über Clemensens Ach und Weh entschieden.
Was, wie gesagt, sehr lustig war. Aber er war mir direkt so sympathisch, dass sich die Frage eigentlich nicht gestellt hat. Deswegen habe ich dann nur dumme Witze drüber gerissen. Clemens
Okay.
muss man einfach mögen.
Okay, und der Daniel hat dann wahrscheinlich recht sparsam geschaut, hat gegrinst und hat gesagt, ja, ist okay.
Wir waren uns da ziemlich schnell sehr einig. Wir haben auch gar keinen.
Bitte?
Wir waren uns dann sehr schnell einig, weil wir auch gar kein großes Casting veranstalten wollten.
Ja.
Das war ja tatsächlich bei den Wise Guys immer ein Riesending. Als zum Beispiel der Clemens Tewinkel gegangen ist, da gab es ja sogar einen WDR-Bericht drüber über das Casting und das haben die dann in der Musikhochschule gemacht. Das war eine Riesensache und auch als der Ferenc gegangen ist, war das ein Riesencasting und genau das wollten wir halt jetzt nicht, weil man auch so ein bisschen im den Überraschungsakt wollten wir so ein bisschen auch da, oder die Überraschung wollten wir offen halten. Und dann lieber auf private Empfehlungen gehen. Und da hatte der Björn halt den Clemens empfohlen. Und der war uns direkt so sympathisch. Und ich meine, wir wissen ja jetzt, was wir von Clemens haben. Also es ist nicht nur ein hervorragender Musiker und Sänger, sondern auch noch ein extrem sympathischer Mensch und ein sehr guter Komponist. Also
Ja, das
eine
stimmt.
ganze Menge unserer Songs geschrieben. War wohl keine falsche Entscheidung.
Nein, die Entscheidung war auf jeden Fall gut. Also ich mag ihn auch sehr. Also das ist, ich
Das
muss
lernt von dir.
sagen. Also ich muss sagen, ich kenne nun ganz wenige Musiker so privat, aber halt, was heißt privat, kenne ich euch ja irgendwie auch nicht, aber es fühlt sich halt irgendwie so an, weil ihr macht es einem halt extrem leicht, finde ich.
Ist nicht bewusst, ist schon irgendwie bewusst, aber das ist halt einfach so. Also wir haben diesen Gedanken des Afterglows, wo man sich nach dem Konzert mit den Leuten nochmal unterhalten kann, von den Wise Guys übernommen. Ich kannte das allerdings von Gregor auch schon.
Hat er das auch gemacht?
Ja, der hat das, als wir, also nach der Castingshow im Stefan Raab, ist das passiert, was immer bei Castingshows passiert, dass die Zahlen dann einfach sofort wieder komplett eingebrochen sind. Ja, also damals bewusst. Also sagen wir mal, bewusst hat er nur den zweiten Platz belegt. Die Steffi Heinzmann hat ja dann dieses Casting gewonnen. Und Und er hatte für sich vorher schon gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall Erster werden, ich möchte Zweiter werden. Dann habe ich meine Bekanntheit und bin aber trotzdem noch Herr meiner Musik und muss nicht irgendwelche komischen Verträge unterschreiben.
Ah, okay.
Und dadurch war das schon ein ziemliches Sprungbrett. Aber es ist halt dann doch ein sehr steiles Sprungbrett, jede Castingshow, weil man dann danach eben ordentlich wieder einbricht, weil das Medieninteresse weg ist. Das kann auch gerade den Erstplatzierten genauso passieren. Und dann haben wir eine ganze Menge sehr kleine Konzerte gespielt und es gab Konzerte, da hatten wir 300 Leute. Das war oft in Hamburg so. Und es gab Konzerte, da saßen nur 30 Leute, inklusive unserer Eltern. Und da war das einfach extrem gut möglich, dann danach einfach mit den Leuten noch ein bisschen zu quatschen. Wir hatten auch keinen, der Merch verkauft, das heißt, einer von uns musste dahin hopsen und das machen. Und das ist einfach eine extrem sympathische Sache. Da lernt man eine Menge Menschen kennen und weiß halt auch, wie das Publikum tickt und kriegt eventuell auch mal raus, ob man was besser machen kann. Und deswegen ist das für mich eine gewohnte Sache, das zu tun.
Okay. Ich meine, wenn ihr so im Afterglow seid, ist das dann eigentlich eher schon ja, also wie soll ich sagen, man ist ja irgendwie zwar von der Bühne runter, aber ja auch noch nicht privat, sondern es ist ja irgendwie so was Halbseidenes emotional. Oder ist es denn schon eher privat, Feierabend und naja, das quatscht man noch und dann gehen wir heim.
Es ist tatsächlich manchmal ein Drahtseilakt, weil ich bin mir bewusst, dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe, eine Rolle darstelle. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel. Wir sind von der Bühne gekommen in den Afterglow rein. Wir hatten die Klamotten gewechselt. Ich hatte meine Brille angezogen. Auf der Bühne trage ich keine Brille, weil die beschlägt nur und bringt mir nichts. Und wir kommen raus und irgendeine Frau brüllt, die sehen ja ganz anders aus. Und nee, die sehen noch genauso aus wie vorher. Aber dieser Effekt, wenn man unten im Publikum sitzt und auf die Bühne guckt, den kenne ich ja selber auch. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man Menschen begegnet, persönlich, die man aus dem Fernsehen kennt oder sowas. Und entsprechend bin ich mir dessen schon sehr bewusst, dass ich immer noch eine Rolle darstelle, obwohl ich sie gar nicht spielen möchte. Man muss schon aufpassen, wem ich wie viel erzähle oder wie ich mich bestimmten Menschen zuneige, weil nicht jeder damit umgehen kann. Also ist es schon irgendwie Arbeit, aber ich mache halt ein Türchen auf. So. Also Arbeit klingt aber so komisch. Arbeit klingt so nach lustlos und das ist es eben nicht. Ja, es ist ein vorsichtiges Privatsein.
Ich meine, wie ist es eigentlich jetzt, wenn du, klar, jetzt bei dir im Ort, da kennt, du hast, glaube ich, mal irgendwo gesagt, dass ihr da eh eine sehr tolle Nachbarschaft habt. Wirst du oft angesprochen oder werdet ihr oft angesprochen, wenn ihr jetzt mal irgendwo auf einer Raste mal austreten müsst oder also?
Also das war tatsächlich, als die Wise Guys aufgehört haben, gab es öfter mal, dass der Dan erkannt wurde. Aber wir selber haben ja ein Riesenproblem jetzt. Wir haben 2018 hatten wir die ersten Auftritte bis Ende 2019. Das heißt, wir sind 2 Jahre aufgetreten. Und dann kam Corona. Also was kannst du denn in 2 Jahren erreichen?
Nicht
Mal
wirklich
davon abgesehen,
viel,
kämpft. Ja, genau. Und wir haben ja damit gekämpft, dass eben auch diese letzte Dokumentation über die Wise Guys unglaublich negativ war auf dem WDR.
oh ja, ich habe sie gesehen und habe noch gedacht, um
Genau.
Himmels Willen, was haben die denn da gemacht? Ich habe mir dann noch überlegt, die haben da bestimmt die Dinge, die wirklich toll waren, die haben die bestimmt bewusst weggeschnitten. Also es wird ja nicht nur schlimm gewesen sein. Also natürlich war es anstrengend.
Definitiv nicht.
Ohne Zweifel, denke ich. Aber es war ja also gruselig. Ich habe ja gedacht, was ist denn das? Das sind doch nicht meine Wise Guys, die ich kenne
Die
irgendwie.
Dokumentation, die hat sich halt nur auf das Ende konzentriert.
Ja.
Also ich habe es dann mal in Teilen gesehen, konnte es aber dann auch nicht mehr ertragen, weil ich dachte so, oh boah, das ist mir jetzt alles viel zu negativ. Ich kann es irgendwie verstehen, das ist ein Redakteur, ein Regisseur, ein Produzent, der eine Aussage treffen möchte. Und es beschäftigte sich halt nun mal mit dem Ende der Wise Guys. Dass nachher bei den Leuten hängen geblieben ist, das war alles gelogen, die waren nie Freunde, das ist natürlich, das finde ich bitter, weil das stimmt eben überhaupt nicht. Und entsprechend hatten wir halt am Anfang von Alte Bekannte damit zu kämpfen, dass viele Leute uns gar nicht hören wollten, weil sie eben so enttäuscht waren von der ganzen Geschichte. Dann
Okay.
gab es dazu noch Leute, die halt einfach auch einen gewissen Schmerz empfunden haben, so ein, nennen wir es mal Boygroup-Schmerz, wobei ich das gar nicht so negativ klingen lassen möchte,
Ja.
dass eben die Wise Guys nicht mehr da sind und auch deswegen nicht vorbeigekommen sind und viele uns dann in einer Art und Weise verglichen haben, wo wir gar nicht gewinnen konnten, weil wir es eben nicht sind. Ich bin nicht Eddie, Clemens ist nicht Sari.
Richtig.
Und dadurch hatten wir Teil des Publikums verloren. Dann gab es einen ganzen Teil, die haben gar nicht mitgekriegt, dass wir existieren, obwohl der Dan das bei jedem Konzert gesagt hat.
Was?
Und dann hatten wir nur 2 Jahre. Und dann kam Corona und deswegen, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, nee, ich werde nicht erkannt. In der Nachbarschaft weiß man, was ich tue und es gibt tatsächlich, merke ich dann doch in manchen Gesprächen, wenn Leute wissen, was ich da tue und wer alte Bekannte sind, dass alle denken, ich wäre super erfolgreich und total mega bekannt, aber irgendwas bin ich, aber nicht mega bekannt. Ich werde auch nicht ständig auf der Straße angesprochen. Ganz selten ist es in den ersten 2 Jahren mal passiert.
Okay. Ja, Freundschaften, wo wir schon mal beim Thema Freundschaften sind. Ich meine, klar, dieses Thema Freundschaften innerhalb der Band, das wurde ja von dieser Dokumentation böse strapaziert. Wie ist es jetzt bei euch? Habt ihr jetzt irgendwie wieder so eine Art Freundschaft gefunden oder ist das jetzt eine gute Bekanntschaft? Oder ja, wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr da so zusammen hockt bei dir da im Studio?
Ja, es ist alles. Es ist
Es ist
alles Mögliche.
alles.
Also es ist durchaus eine Freundschaft. Und ich kenne das auch nicht anders. Also ich hatte mal eine Zeit lang, wo Musik machen ein Job war und wo irgendwo so das nicht so richtig geflossen ist zwischen mir und dem Rest der Band. Das ist sehr schwer, so eine Zeit durchzustehen, weil man sehr intensiv aufeinander hängt. Und man teilt als Musiker sowieso was mehr ist, als die meisten Jobs für die Emotionen bedeuten. Wir müssen ja zusammen. Also, ich weiß nicht, hast du mal Theater gespielt oder sowas?
Nur Schultheater, also jetzt halt nur für so Schulauftritte.
Kennst du diese Vertrauens. Das ist jetzt wieder für Blinden natürlich anders zu verstehen, keine Ahnung. Also, es gibt diese Vertrauensübung, dass einer in der Mitte steht, einer steht vorne, einer steht hinten. Der in der Mitte macht die Augen zu und lässt sich nach vorne fallen und der vordere schubst sie nach hinten in ihr
Ah, doch,
Nacken.
das kenne ich, aber das habe ich auch schon gemacht bei irgendeinem. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber tatsächlich haben wir diese Übung auch schon gemacht. Da standen wir halt alle im Kreis. Also wir standen jetzt
Ja.
nicht einer vorne, einer hinten, sondern wir haben dann so einen großen Kreis gebildet und dann derjenige, der in der Mitte stand, der hat sich halt sowohl nach vorne als auch nach hinten oder halt auch nach links und rechts
Genau.
fallen lassen.
Das ist so eine typische gruppendynamische Übung, auch für Theaterspielen und sowas, weil man eben sich aufeinander einschießen muss, weil man sich vertrauen muss. Wenn einer patzt, muss der andere ihn auffangen. Und das am besten so, dass es im Publikum keiner merkt. Und deswegen, es ist ja auch Musik machen, ist ja auch Emotion. Das ist ja nicht einfach Töne runterleiern. Ich meine, du weißt ja selber, wie Singen ist.
Ja.
Und entsprechend kannst du das gar nicht ohne zumindest eine gute Beziehung. Aber wir haben es halt tatsächlich geschafft, weil wir ja nicht nur Musiker miteinander sind, wir sind ja auch Geschäftspartner und verbringen halt, wir haben 2019 mehr Zeit miteinander verbracht als mit unseren Partnern teilweise. Also ich war so viel weg, ich glaube, ich war 140 Nächte nicht zu Hause. Und wenn wir da keine Freunde wären oder richtig gute Bekannte mit freundschaftlichen Gefühlen, wie man das immer nennen möchte, das wäre nicht zu ertragen. Also ich mag dich schon alle sehr. Auch den Friedemann jetzt, der neu dazugekommen ist. Also das ist schon, das ist nicht einfach irgendwer für mich. Und wir haben auch privat schon einiges miteinander erlebt. Ich meine, jetzt gerade mit dem Dan Schlaganfall im Dezember, das nimmt mich auch persönlich mit. Also das ist nicht nur einfach, oh Gott, mein Kollege ist ausgefallen. Das ist schon mehr.
Ja, das hat man dir auch angehört. Ich habe den Livestream gehört. Ich habe ihn ehrlich gesagt nachgehört.
Ja.
Und puh, also ich fand, man hat gerade dir wirklich angehört, du hast richtig gelitten.
Das war, also da war tatsächlich auch für mich ein Punkt erreicht, das war dann eins zu viel. Ich habe bei mir, oh Gott, das geht ja alles. 2019 war schon relativ unentspannt. Ich kenne viele Menschen, die gesagt haben, oh Gott, ich bin froh, wenn 2019 vorbei ist. Weil es irgendwie ein anstrengendes Jahr war. Und das hatten wir halt auch, ich sage ja, 140 Nächte nicht zu Hause. Da ging das auch dann. die ersten Gespräche, dass der Nils aufhören möchte, was uns auch nochmal extrem unter Druck gesetzt hat. Ich sage, boah, ich bin froh, wenn das Jahr vorbei ist. Dann kam 2020.
Stimmt, das war ja auch noch sehr wahr. Ja genau. Klar, der hat ja dann...
2020 mit Corona, mit diesem Lockdown, wo wir im April oder März, ich weiß es nicht mehr, das letzte Konzert gespielt haben, was eigentlich ausverkauft war, wo aber nur die Hälfte der Leute saßen, weil die anderen schon Angst hatten vor Corona und man fühlte sich so wie so, oh Gott, die Welt geht unter, es ist irgendwie da rollt die Pest oder es fällt die Atombombe, ich habe keine Ahnung, es fühlte sich fürchterlich an.
Ja, also...
Wir sind in diesen harschen Lockdown gegangen und
Ja.
Für uns Musiker bedeutet das eben nicht nur, wir sind im Lockdown, sondern das war es jetzt erstmal mit Konzerten. Und es war nichts in Aussicht, dass das sich wieder lockert. Das heißt, das ist auch finanziell halt ein Desaster.
Ja, da kommt ja dann gar nichts rein, ne? Also halt, sagen wir mal so, die Hauptfinanzlast ist wahrscheinlich bei euch über die Konzerte, oder?
Ja, klar. Das ist bei jedem Musiker so.
Und ja, weiß gar nicht. Ich kenne mich in diesen ganzen Tantiemen-Geschichten da nicht aus, aber ich denke, also ich sage halt immer, wenn der Musiker von seiner CD, die er für 16, 17 Euro verkauft, 1,50 Euro sieht, ist es, glaube ich, schon gut gegangen. Ne? Also so.
Du kannst Glück haben, also der Gregor zum Beispiel, der hat sein eigenes Label gegründet, seine eigene Plattenfirma sozusagen und hat nur Vertriebswege von anderen benutzt und hat durch diese Castingshow dann doch sehr viele Alben verkauft, was ihm jetzt halt einfach den bürgerlich gesagt den Arsch rettet, weil er eben dadurch relativ viel Geld von seiner CD behalten konnte. Aber wir sind zum Beispiel zu fünft. Wir sind fünf Musiker, die alle gleichberechtigt partizipieren an den CDs. Ich als Produzent habe noch einen besseren Anteil. Wir haben eine Plattenfirma dazwischen geschaltet und verkaufen bei weitem nicht so viele Alben wie der Gregor zum Beispiel. Und auch da brechen sämtliche CD-Verkäufe ein, weil ich höre ja selber keine CD mehr. Ich höre ja selber alles nur noch über Streaming. Und Streaming ist für die Katz.
Naja, das ist, ich glaube, da...
Um nochmal auf den Dan zurückzukommen.
Ja.
Das war halt dann dieser Lockdown, der sich schon furchtbar angefühlt hat. Und dann war ich halt über ein Jahr in der totalen Pause, außer diese paar Livestreaming-Konzerte, die wir gemacht haben, war halt nichts. Und währenddessen haben wir halt den Nils nicht mehr wieder gesehen und das hat sich dann auseinander dividiert. Dann haben wir einen Managementwechsel vollzogen, also unsere ganze Geschäftsstruktur hat sich geändert und die Leute, die für uns im Hintergrund aktiv waren, haben sich halt verabschiedet, weil das halt alles nicht mehr zu tragen war, weil es gab ja keine Zukunftsperspektive.
Das habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, ja.
Genau, und dann irgendwann, wo man denkt, okay, jetzt im Herbst kann man wieder auftreten, jetzt kann man sich ein bisschen in den Sommer entspannen, ist halt hier die Flut durch den Ort gegangen und wir haben in der Zwischenzeit noch einen privaten Sterbefall gehabt, der extrem intensiv war. Wo der Onkel meiner Frau mit 60 einfach, 60, 65, der war auf jeden Fall kurz vor der Rente, einfach an Krebs gestorben ist und innerhalb sich von 3/4 Jahr verabschiedet hat. Dann kam diese Flut. Dann haben wir die Konzerte gemacht. Irgendwie ist dann doch alles wieder ganz gut geworden und man denkt so, okay, es gibt eine Perspektive. Und dann kam der zweite Lockdown, wir mussten wieder nach Hause. Und irgendwie war ich immer noch in einem Trott, wo ich denke, irgendwie geht's weiter, irgendwie schaffen wir das alles. Es wird schon irgendwie werden. Und dann kam die Nachricht, dass er den Schlaganfall hatte. Und das war dann für mich eins zu viel.
Ja, das glaube ich.
Also da bin also ich auch selber in eine massive Depression verfallen. Und,
wie auch nicht. Ich meine, das.
Ja.
Wie auch nicht. Das wundert, glaube ich, keinen. Also, wie, ich glaube, die Zeit neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu. Kommen wir jetzt mal auf die Gesundheit vom Dan kurz zu sprechen.
Ja.
Und dann auch nochmal, wie vor allen Dingen viel wichtiger ist, wie geht es jetzt bei euch weiter? Was habt ihr denn jetzt so vor? Was geht denn jetzt überhaupt nach neuester Verordnung oder auch Nichtverordnung? Ich habe ehrlich gesagt da total den Überblick verloren.
Ich auch. also ich weiß nicht mehr wirklich, was Corona-mäßig abläuft. Das Corona rückt bei mir, das war schon seit der Flut so, rückt bei mir zum totalen Randthema. Weil ich eben auch, ich kann hier sehr gut leben, ich habe ein sehr großes Grundstück und solange ich das noch bezahlen kann, muss ich nicht wirklich Menschen sehen, wenn ich das nicht wollen würde. Insofern kriege ich von den Corona-Verordnungen nur noch so ab und zu was aus den Nachrichten mit, aber es ist, wie weit sich das jetzt öffnet, kann man ja gar nicht sagen, weil angeblich soll jetzt alles gelockert werden und irgendwie gehen aber die Inzidenzen so nach oben, dass alle sagen, jetzt darf aber doch nicht alles gelockert werden.
Ja, das ist...
Ich weiß es einfach nicht. Was den Dan angeht, wir treffen uns am Montag und gehen dann in den Kreativblock. Der ist am gestern ist er aus der Reha gekommen und ist jetzt wieder zu Hause und ist sehr glücklich, dass er zu Hause ist. Habe eben noch mit ihm telefoniert und er klingt sehr gut. Auch seine Stimmprobleme, die er ja ohne den Schlaganfall entwickelt hat, scheinen besser zu werden.
Ach, wie schön.
Das bedarf natürlich auch einem gewissen Trainings jetzt. Er muss halt einfach ein paar Sachen umtrainieren, was ein sehr anstrengender Prozess ist. Es war für ihn ja auch keine leichte Zeit. Und das ist ihm halt massiv auf die Stimme geschlagen. Weil ich meine, Singen und Emotionen hängen halt zusammen.
Total.
Wenn irgendwas nicht stimmt, dann verschwanzt du und...
Ja klar, und dann geht gar nichts mehr. Das ist, ich kenne da aber auch Leute, die haben das. Also der Vater von einer Freundin von mir, der hat das auch. Immer dann, wenn der unter Stress gerät, dann hat der das auch. Also
ich habe das auch. Also ich merke, ich bin leicht heiser, schon seit Monaten jetzt, weil ich eben nicht viel singe, weil ich auch total verspannt bin. Nicht gut schlafe und das schlägt mir sofort auf die Stimme. Deswegen freue ich mich wieder, wenn wir irgendwann auf der Bühne stehen, weil dann merke ich sofort, dann geht meine ganze Stimme einfach mal mit der Arzt nach unten, weil ich mich dann entspannen kann.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Inwiefern, also ich meine, was muss der arme Kerl jetzt umlernen? Ich meine, es war ja, glaube ich, irgendwie die Rede davon, dass die Hand nicht, ich meine, er hatte gestern noch gepostet, dass die linke Hand, die ist ja wohl betroffen, ne? Und dass die wohl noch nicht so richtig will oder so?
Die ganze linke Körperhälfte ist in irgendeiner Form betroffen. Also, was ich jetzt weiß, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich habe ja nur mit ihm kurz telefoniert. Es sind taube Stellen hier und da, was zu erwarten war. Und das Gitarrespielen ist halt ein Problem, weil er sagt, er weiß die Griffe, klar, aber er greift es halt nicht richtig. Das ist aber tatsächlich von seiner Therapeutin ihm auch verschrieben worden, viel Gitarre zu üben, was natürlich perfekt ist. Also was ich vermute und spüre, ist, dass das alles wieder sehr normal werden wird mit ihm. Aber es braucht halt ein bisschen Zeit.
Hat er da nicht noch irgendwie noch so eine Herzgeschichte, die man da auch noch machen muss?
Da gibt es tatsächlich noch, es gibt, ich bin kein Mediziner, er muss auf jeden Fall noch eine OP am Herzen, aber das ist ein easy Eingriff, soweit man von easy sprechen kann.
Ja.
Weil es gibt wohl bestimmte Voraussetzungen für einen Schlaganfall, wie man im Herzen wiederfinden kann. Und wenn die da sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deswegen der Schlaganfall war, sehr hoch.
Aha.
Und dass, wenn das dann behoben ist, ist es dann wieder, ist das Risiko tendiert dann gegen null, dass das nochmal passiert.
Aha.
Aber das, da will ich nicht zu viel drüber reden, denn ich bin kein Mediziner und ich kenne auch die Diagnose nicht genau.
Nee, klar.
Muss man dann den Dan fragen.
Klar, nee, das, ich wollte es jetzt eigentlich auch nur noch kurz mal angerissen haben, weil er das ja irgendwie auch geschrieben hat. Und genau. Ja, und ihr geht nun nächste Woche in Kreativ. Wo geht er hin? Bleibt jetzt.
Wir machen das hier in der Eifel bei mir. Meine Frau arbeitet in so einem Ferienpark, da gibt es Wohnungen, die uns sich mieten. Und dann haben wir ja, ich bleibe zu Hause. Normalerweise würden wir uns irgendwo ein großes Haus mieten. Das haben wir mal gemacht in Norddeutschland und die Weißgeist, die sind, glaube ich, sogar noch weiter weg nach Holland, nach weiß ich wo. Dass man einfach mal raus ist aus einem Gepiss, aufeinander hängt und mit nichts was zu tun hat. Und tagsüber arbeitet man kreativ und abends lötet man sich einen weg. Und das ist natürlich unter Corona alles für die Katz. Das ist alles ganz, ganz gruselig. Und jetzt hatten wir dann trotzdem überlegt, was in Holland zu mieten. Und da kommt dann der Schlaganfall. Und
Ja. Geile Sache das. Mein Gott. Ja, wenn ihr dann so kreativ seid und wart... Ihr sprach, glaube ich, noch von einem Studioalbum, was ihr noch aufnehmen wollt. Ich meine, das geht ja, glaube ich, immer irgendwie, oder? Also ich meine, jetzt abgesehen mal von Drecks Corona und so.
Drecks Corona. Wir müssen, also wir wollen ja weitermachen. Und Untersocken ist ja jetzt dann doch schon 2020 im Dezember rausgekommen. Und so ein, sagen wir mal, Zwei-Jahres-Rhythmus sollten wir dann schon einhalten mit neuen Alben. Und eigentlich war der Plan sogar, das diesen Sommer zu veröffentlichen, aber das werden wir jetzt nicht schaffen. Und deswegen auf geht's, neue Sachen machen, dass man auch mal wieder was zum Veröffentlichen hat, weil da sind wir jetzt gerade tatsächlich halt sehr darauf angewiesen, dass man eben Sachen bei YouTube veröffentlicht, dass man Livestreamings macht und sich eben auf diese Medien zu verlassen, weil Konzerte eben schwierig sind. Wobei angeblich soll es jetzt irgendwann möglich sein. Also angeblich ist wohl eine 60% Füllung mit waren das noch? Ohne Maske 60% Füllung und 2G oder so ähnlich.
Oh je.
Ich weiß es. Also es gibt irgendwelche Möglichkeiten auf jeden Fall aufzutreten, die gar nicht so schlecht sind.
Na, da drücke ich euch mal ganz arg die Daumen. Wenn ihr alte Bekannte hören wollt, sie haben einen YouTube-Channel und noch einen Spotify-Channel. Hast du da eine Adresse?
Apple Music, Google Play, überall, die sind überall vertreten, wo man Musik hören kann.
Genau, und, und natürlich auch, ja.
Nicht Google Play, YouTube, weiß ich gar nicht, oder YouTube Music gibt es auch, und wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, einfach mal alte Bekannte suchen. Mittlerweile haben wir tatsächlich es geschafft, dass der Name dann doch das ziemlich weit nach vorne bringt und man nicht bei irgendwelchen komischen Videos landet, die über alte Bekannte reden, damit jemand anderen meint.
Ja, das müssen wir wohl, weil meine Zeit ist, oder halt unsere Zeit ist leider rum.
Oh wow,
das
ging schnell.
Ja, ich staune auch immer wieder. Ich wusste doch, dass wir reden und... Jetzt haben wir die schöne Geschichte gar nicht erzählt mit dem Gregor Meile im Dunkelrestaurant Hamburg. Hm?
Genau, im Blindenkonzert ist ja Quatsch, das war ja gar nicht für Blinden, das war ja für Sehende, die so tun, als wären sie blind. Das stimmt, das war spannend. Soll ich da noch was drüber erzählen?
Das darfst du noch machen.
Es war dunkel, okay. Nee, wir haben da in diesem Hamburg, das waren glaube ich 3 Konzerte, 2 an einem Tag, danach war ich ziemlich wirr im Kopf. Im stockdunklen Raum, sowas wie eben im Dunkeln essen, und das war eben im Dunkeln ein Konzert besuchen. Und wo wir über das Hören reden, das war nämlich sehr spannend, weil der Geiger, der Christian Herzberger und ich, wir haben eine bestimmte Melodie, sind wir uns nie einig geworden, wie wir die spielen. Es hat aber nie einer was gesagt. Wir haben die zusammen gespielt, ich auf dem Akkordeon, er auf der Geige. Und bei 2 Tönen haben wir uns unterschieden. Und bei dem Konzert hat das erste Mal einer gesagt, das war aber nicht zusammen.
Nein!
Ja, also da merkt man doch deutlich, dass auch die Leute sehr schnell in einen anderen Flow kommen und ihre Ohren anders benutzen, weil es war wirklich ratzedunkel in diesem Raum. Ich bin ja schon gespannt. Und das hatte ich dir im Vorfeld schon erzählt. Die einzige, die sich verlaufen hat, war die einzige Blinde im Raum, oder es waren mehrere Blinde, die halt Führer waren und die Leute an die Plätze gemacht haben. Und das war die einzige, die sich verlaufen hat und während des Konzerts hinter mir stand. Und ich hörte nur so eine leise Stimme. Hier ist sie sowieso, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich? Auf der Bühne, hinter mir, und ich habe mich zu Tode erschrocken.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist halt, genau. Also ich muss dazu kurz sagen, wir haben uns vorher schon mal kurz geschlossen, so. Und genau, und da kam diese schöne Geschichte, da habe ich gesagt, die müssen wir unbedingt noch unterbringen.
Das war ein tolles Erlebnis in sich. Also das war sehr spannend. Ich hoffe, das klingt nicht despektierlich. Ich bin froh, dass ich nicht blind bin und dass ich sehen kann, weil ich fand es anstrengend. Das ist, man muss sich doch sehr auf konzentrieren, dass man eben mit Fühlen und Tasten und Hören weiß, wo man ist im Raum.
Ja, du hast natürlich eine wahnsinns hohe Konzentrationsleistung. Und ja, das ist auch immer so der Grund, dass ich auch schon des Öfteren mal gesagt habe, als Blinder altert man diesbezüglich, glaube ich, schneller, weil, also nicht vom Körperlichen her, auch nicht vom Geistigen, also dass man schneller vergesslich wird, aber diese Erschöpfungsgeschichten, das, ich glaube, da bist du schneller dran, als ist jemand, der
kann
sieht.
Kann ich tatsächlich dadurch sehr gut nachvollziehen, weil es war wirklich sehr anstrengend, immer alles vorher zu tasten. Und ich hatte eine kleine Orientierung, weil in meinem Keyboard war, das Display leuchtet nach innen ins Keyboard und dadurch gab es so einen kleinen grünen Schein aus den Tasten.
Ah.
Und ich wusste, wo die Mitte vom Keyboard ist. Jetzt kann ich blind spielen, so wie man 10 Finger blind tippen kann, grundsätzlich. Das ist irgendwann relativ klar. Aber es ist trotzdem, man muss alles doppelt überlegen. Das finde ich, das ist Bewunderung.
Ja, das... Und ich meine dann, wenn es dann noch laut draußen ist, durch irgendwelche Laubsauger oder sonst irgendwas, und dann noch diese E-Mobilität und, dann hast du eigentlich wirklich manchmal gelitten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, du, lieber Ingo, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Wir haben Corona, ich habe Zeit. Wenn ich eins habe, dann ist das Zeit, wobei das nicht ganz stimmt. Wir haben relativ viele geschäftliche Dinge auf der Uhr, aber grundsätzlich, ich bin ja nicht unterwegs. Es hat mich sehr gefreut, dass du meine Zeit verkürzt hast.
Das freut mich doch. Ich verabschiede mich mit diesen netten Worten und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, alles außergewöhnlich.
Tschüss.
Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet abschalten und vielleicht sogar etwas mitnehmen. Empfehlt mich weiter und lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, eure Anita.